Unter diesem Motto stellt QS24 unter regelmäßigen Aussendungen eine Basismedizin dar, die auf den elementarsten Säulen basiert, die das Leben ausmachen. Reine Luft, sauberes Wasser und eine ausgewogene Ernährung. Diese drei Säulen des Lebens und der Gesundheit gehören nach unserer Auffassung in jegliche wissenschaftliche und medizinische Behandlung. Sie stellen aber auch die Grundlage eines gesunden Lebenswandels dar, auf dem alles weitere aufbaut und sollten daher in eine erfolgreiche Prävention mit einbezogen werden. QS24 ist es ein Ansinnen, mit diesen Staffeln umfassend zu informieren, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir trotz unserer Recherche und die Überprüfung der jeweiligen Inhalte keine Haftung übernehmen können. Die Sendungen stellen keine medizinische Beratung dar. Sollten Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ihr QS24-Team.
So, was passiert dann, wenn die Hirnzellen keine Glucose mehr reinlassen? Dann haben die Hirnzellen keine Nahrung mehr. Klar. Jetzt unterliegen die aber diesem Wechsel wie alle Zellen. Ja, da wird aufgebaut und abgebaut. Und jetzt kann aber nicht mehr aufgebaut werden, weil die nicht ernährt werden, die Hirnzellen. Weil es kommt keine Nahrung mehr rein. Und dann abgebaut werden sie weiter und dann werden es immer weniger Hirnzellen. Logischerweise führt es dann zur Ausfallerscheinung in diesem Hypothalamus-Bereich. Und das nennen wir dann Demenz. Gibt es verschiedene Arten. Die häufigste ist Alzheimer, dann kommt die vaskuläre, die gefäßbedingte Demenz und so weiter. Also diesbezüglich ist es ein ganz verständlicher Prozess. Das heißt, wir müssen die Hirnzellen wieder ernähren. Und jetzt macht ihr mit der ketogenen Kost eine ganz gezielte Hirnzellenernährung. Weil die Keto-Körper, die können immer gleich ins Hirn. Ja, wenn du Kokosfett zu dir nimmst, Kokosöl, wird es auf aufwendige Weise in der Leber, hier ist die, verstoffwechselt und kann dann direkt ins Hirn. Das ist direkte Hirnnahrung. Deswegen sagt der Neurologe Perlmutter, habe ich schon gesagt, 25% mehr Hirnleistung auf Fettstoffwechsel. Ihr seid jetzt, falls ihr nicht schon beim Frühstück wart, seid ihr auf Fettstoffwechsel. Also euer Hirn kann mir leicht folgen, weil es 25% besser funktioniert als sonst. Aber euer Hirn hätte wahrscheinlich auch sonst gereicht dafür. Ne? Wenn ihr es bis in so einen Kurs schafft, spricht ihr schon für ein IQ über 100. Ja? Doch, ist so. Auch mit unter 100, George W. Bush, so ein anderer Republikaner, hatte 89 IQ, haben die gemessen und veröffentlicht. Ja? Das ist knapp über dem besttrainierten Schimpansen. Der hatte nämlich 88. Eine Schimpansendame. Ja, man sah das manchmal auch so durchscheinen. Ne? Also die Herkunft, sagen wir, bei George W. Bush finde ich schon deutlich durch in der Gestik und so. Gibt es auch so im Internet ja Serien, gemeine Serien, muss man sagen. Aber hirnmäßig, muss man sagen, hätte er sich mit dem Schimpansen besser verstanden als mit dem Kongress und dem Repräsentantenhaus. Da gab es ja Probleme. Nun ja, er ist auch ganz lieber Präsident, muss man sagen. Ich habe auch nichts gegen Menschen, die jetzt nicht so intellektuell sind. Meine Tochter Naomi, die kann man gar nicht messen, intelligenzmäßig. Die hat ein Down-Syndrom, ist mir eh der liebste Mensch. Aber ich fand auch George W. liebenswert. Ne? Wie er die Nachricht von 9/11 übermittelt bekommen hat. Das war doch nett. Sitzt er auf einer Bühne und liest Kindern vor. Wenn man mal vergessen, dass der ein Legastheniker war und gar nicht lesen konnte. Egal. Aber das Nette an ihm war, dass er das Buch auch verkehrt rumgehalten hat. Ja? Also die haben so eine schlechte Inszenierung gehabt da um 9/11 rum, dass man, wenn man es nicht an den Türmen gemerkt hat, dass der dritte Turm letztlich früher, der Einsturz wurde früher berichtet, als er eingestürzt ist. Ne? Da musst du eigentlich schon wissen, hier wird gelogen. Das BBC hat es so berichtet, Daniele Ganser, der Schweizer Friedensforscher, hat es auch so, der hat auch BBC geschaut, der Arme. Ich auch. Da wusstest du, das ist eine Inszenierung, das stimmt überhaupt nicht. So stimmt's nicht. Ja, es kann nicht ein Turm sozusagen, das kann nicht berichtet werden, dass der einstürzt, wenn er noch steht. Es sei denn, du weißt, dass der einstürzen wird. Ja, das ist so, wenn du mir einen OP-Bericht bringst und du sagst dann, aber ich bin aber noch gar nicht operiert, muss ich sagen, okay, dann stimmt was nicht. Ja, wenn die schon über die Operation berichten und du hast sie noch nicht gehabt, dann passt nicht für einen Arzt. Für einen Historiker noch schlimmer. Naja, im Endeffekt Nicht dann durch George W. Bush wurde es dann allen, die es wissen wollten, wirklich klar, der hat das Buch verkehrt rum in der Hand und kann gar nicht lesen. Und das kann so nicht gewesen sein, das haben sie inszeniert. Da kannst du auch im Anfangsstadium von Alzheimer noch durchblicken. Das hat ja so viele Stadien. Und wenn man das merkt, spätestens dann müsste man eine ketogene Diät essen. Weil dann wird das Hirn ernährt, weiter ernährt. Und dann sterben die nicht, also die sterben schon weiter ab, aber die neuen werden gebildet und ernährt. Du kannst dieses Gleichgewicht aufrechterhalten. Das ist überall im Körper, so Steady State sagen sie dazu, Neudeutsch. Ja, das muss in einem Rhythmus bleiben, das Aufbau dem Abbau entspricht, dann erhalten wir uns. Das wäre fürs Hirn einfach so wichtig. Also wenn man jetzt neurodegenerativen Krankheitsbildern insgesamt vorbeugen will, das gilt auch für Parkinson, da ist jetzt nicht der Hypothalamus, sondern die Substantia nigra, eine andere Region im Hirn, betroffen, gilt das auch. Bei MS sind die Myelinscheiden betroffen. Also das ist ein Aspekt des Cholesterins. Wenn man MS hat, sollte man echt kein Cholesterin senken, zum Beispiel. Das sollte überhaupt ein Mensch, dem sein Hirn wichtig ist, nicht tun, Cholesterin senken, weil das Hirn zu 2/3 aus Cholesterin, also 70% Fett, 2/3 davon Cholesterin, würde ich nicht senken wollen. Okay, was können wir tun? Ja, wenn wir jetzt mal so ganz in diesen praktischen Bereich reingehen. Wenn wir nicht zu diesen 128% gehören wollen, die zum Schluss Alzheimer haben und der Schulmedizin bei ihrer Horrorpropaganda, die die ja für Wissenschaft halten, nicht folgen, was könnten wir dann tun? Naja, so essen, immer mal wieder so essen. Ja, ich glaube, ihr habt es jetzt am zweiten Tag, könnt ihr noch nicht so sagen, aber ich bin da schon am 12. Tag, vorher die 2 Wochen Fasten, Fasten wandern. Das sind alles so Dinge, die wären sehr, sehr hilfreich. Beim Fasten gibt es sofort ketogene Ernährung. Denn das Glykogen ist nach der ersten Nacht verbrannt, also das Kohlenhydrat. Dann bleibt nur noch Eiweiß und Fett. Eiweiß kann nicht abgebaut werden, wenn du Fasten wanderst, wenn du dich bewegst, wie bei all unseren Fastenkursen. Ja, dann brauchst du deine Muskeln ja. Und du kannst sogar Muskeln aufbauen beim Fasten. Ich habe das mit einem Freund gemacht, vor Jahrzehnten in der Algarve. Wir haben uns einfach hier die Muskeln mit Permanentmarker markiert, so die dicken hier, Gastrocnemius und so, und haben dann trainiert. Das war für uns damals ja gewöhnlich, normal. Und dann konntest du sehen, obwohl wir 4 Wochen gefastet haben, ist der Bizeps, Quadrizeps und so, die sind gewachsen. Das kannst du im Zentimeterbereich. Ich kriege sehr schnell Muskeln, wenn ich ein bisschen was mache. Und konnte man das sehen. Also musste es einen Stoffwechselweg geben. Der ist inzwischen aber auch gefunden worden. Ja, gibt es eine Nebenstraße beim Krebszyklus, wie das möglich ist, dass du auch Eiweiß aufbaust, wenn du fastest. Man hat auch früher gedacht, das Gehirn braucht unbedingt Glucose beim Fasten. Ja, deswegen haben wir einen Löffel Honig immer jeden Tag genommen. Das war überall beim Fasten, war das so. Das ist totaler Quatsch. Das Gehirn kann prima mit Ketokörpern umgehen. Und wenn wir jetzt eine direkte Ernährung in die Richtung machen, uns Kokosfett geben, hat den Vorteil, dass wir auch nicht dick werden davon, weil das so kompliziert, aufwendig in der Leber verästert wird. Und dann geht es direkt ins Hirn. Also eine wunderbare Hirnnahrung. Obwohl die Schulmedizin darüber so lästert, ja, die alte Schulmedizin und diese eine zurückgebliebene Professorin, die du mal erwähnt hast, wir können wunderbar Kokosfett im Hirn verstoffwechseln, andere mittelkettige Triglyceride auch, also zum Beispiel auch das Palmöl. Das würde ich aus ökologischen Gründen nicht empfehlen. Das ist in der Regel unfairer Handel und dafür werden Urwälder niedergelegt und Orang-Utans geschädigt und umgebracht. Würde ich nicht empfehlen. Kokosöl macht es eher am allerbesten. Du kannst noch diese MCT-Öle, das heißt nichts anderes als Middle Chain Triglyceride, also mittelkettige Triglyceride. Das ist die wesentliche Fraktion der Öle im Kokosfett. Das kannst du nehmen. Das ist das, was die Amis als Bulletproof Coffee so empfehlen. Ja? Die nehmen da allerdings auch noch Weidebutter dazu, da will ich natürlich nicht machen. Aber kannst du machen. Muss nur schön langsam anfangen mit dem Teelöffel. Wenn du dann gleich mit dem Esslöffel anfängst, wird dir übel. Also das kannst du nicht so ab Anhieb verstoffwechseln, musst du lernen. Aber ihr habt schon gelernt jetzt, ketogene Körper aufzunehmen. Also gibst du den Kaffee. Kaffee ist übrigens nicht so schädlich, wie gesagt wurde. Er ist überhaupt nicht schädlich. Kaffee ist sehr hilfreich. Nicht in Massen, aber in Maßen. Für Schweizer schwierig, ne? Ihr könnt es nicht unterscheiden, schriftlich, aber sprachlich schon. Ja? Ihr habt kein scharfes S. Ne? Und in Maßen, das ist ein scharfes S, und in Massen sind 2 S. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das könntet ihr mal einführen in eurer schönen Sprache. Ne? Ein scharfes S, Sehr hilfreich, in vieler Hinsicht. Weil das ist ein Riesenunterschied, ob du Bier in Massen trinkst oder in Maßen. Ja? Oder Wein oder solche Sachen.
Maß.
Oder
eine
Maß.
Was? Oder eine Maß. Ja. Der Maß ist es ein bisschen ein Übermaß. Na gut, aber es kommt drauf an, so ein geübter Bayer, für den ist es normal. Ich hatte einen Oberarzt in der Radiologie, der konnte mehr als eine Maß Bier trinken, ohne auf Toilette zu müssen. Man muss sich mal vorstellen. 2 Liter, ne? Also ein Liter ist ein Maß, ist ein Liter, und der konnte fast 2 trinken davon, also 2 solche Töpfe Bier. Man fragt sich, wo ist Bett? Und der war natürlich auch so, aber der muss eine riesen Blase gehabt haben. Wir haben immer Witze gemacht, ob man ihm mal einen Katheter legen soll. Oder ob er mal auf Toilette muss. Okay, das ist das Thema mit den Maßen und Massen. Also wir müssen schauen, dass wir in Maßen Kaffee trinken. Dann ist der ganz gesund. Gibt es eine Studie bei 65-Jährigen. Allerdings nur ein Nebeneffekt, die Studie ging nicht dazu. Da hat man festgestellt, dass die Kaffeetrinker, ich glaube, bei 60% mehr Sexualität leben als die Nicht-Kaffeetrinker. Jetzt weiß man nicht, woran es liegt. Ne? Sind die aufgeweckten Typen die Kaffeetrinker? Oder macht der Kaffee diese aufgeweckte Situation? Wissen wir nicht. Er ist kein Flüssigkeitsräuber, er bringt sogar Ballaststoffe rein und macht viel weniger von der zweithäufigsten Krebs-Todesursache, Dickdarmkrebs, wenn du Kaffee trinkst, deutlich weniger. Du kriegst weniger häufig Parkinson, weil das eben auch im Darm beginnt. Kaffee ist einfach Verdauungskaffee, sagen ja auch einige. Ne? Macht einfach Ordnung im Darm, hat da seine Vorteile. Und gibt es eine ganze Reihe solcher Hinweise. Na gut, da kannst du jetzt so ein Öl reingeben. Muss natürlich ein koffeinhaltiger Kaffee sein, also nicht das Lupinenzeug, was bei uns gibt. Was ja auch wie Kaffee schmeckt, wenn du auf der alten Schiene bleibst und sagst, Kaffee ist ungünstig. Und dann kannst du Lupinenkaffee trinken. Der bringt natürlich diese Effekte nicht. Die Effekte kommen vom Koffein. Das ist ein Kreislaufgift, das ist schon so. Kannst du übertreiben, eben in Massen. Aber du kannst es auch nutzen. Und dann kriegst du die Ester, also diese Ketonkörper, sehr schnell ins Hirn und merkst, boah, das hat was. Ja? Solche Dinge kann man ganz gut verstehen, werden ja heute auch benutzt. Also wir müssen von der Ernährung da dran gehen, unbedingt. Viel fasten. Das ist immer ketogene Ernährung und dann wieder ketogene Kost danach. Super fürs Hirn, super fürs Herz. Das Herz kann auch 25% besser arbeiten unter diesen Ketonkörpern, sagt dieser David Perlmutter, amerikanischer Neurologe. Wobei mit den Gefäßen ist nicht so ganz klar. Also Colting Esselstyn, den ich sehr schätze, der bei Fox Over Knives, diesem Film über die Peace-Food-Geschichte, über die pflanzlich vollwertige Ernährung, die zentrale Rolle spielt, neben Colin Campbell. Schöner Film, könnt ihr euch mal anschauen. Der sagt, für Gefäße ist alles Fett schlecht. Der heißt Fox Over Knives und deutsch heißt er Gabel statt Skalpell. Wahrscheinlich gibt es ihn sogar im Laden noch, weiß ich nicht, aber hatte ich mal einen Uwe drum gebeten. So. Also in diese Richtung müssen wir uns nicht ernähren, fasten. Und wenn ernähren, ketogen. Bei Alzheimer nur noch ketogen. Bei Krebs nur noch ketogen. Ja? Das sind relativ durchgängige Maßnahmen, die ich immer wieder empfehlen würde. Ich würde jetzt jemanden, der in so einem, das würde ich eigentlich jedem empfehlen, tue ich auch, aber wenn sowas beginnt mit dem Demenz, unbedingt empfehlen, dass der für die anderen Stoffe, die uns wach machen, die uns gut drauf sein lassen, auch was tut. Ja, das ist das, was die Jungen Biohacking nennen. Ja, du kannst einfach mit Grips im Ernährungsbereich und überhaupt in diesem ganzen Bereich ein paar Weichen so stellen, dass das was bringt. Wenn die Basis stimmt. Bei den meisten Biohacking-Typen stimmt die Basis nicht. Die Basis wäre nichts Pflanzen, also musst einfach kein Tierprotein zu dir nehmen, um 93% des Giftes rauszuhalten. Die nächste Stufe wäre vollwertig, damit du die 7% noch reduzierst. Und, hatten wir schon gesagt, du müsstest frische Dinge zu dir nehmen, Biophoton, dieses Leuchten des Lebens. Und es müsste genug Wärme drin sein, so nach dem Gelben Kaiser, auch schon 1000 Jahre alt. Könnt ihr im Geheimnis der Lebensenergie nachlesen, steht das alles drin. Und dann gibt's obendrauf noch so ein Sahnehäubchen, dass du eben genug Wachstumshormon hast. Das ist dieses somatotrope Hormon, hat man früher gesagt, heute HGH, Human Growth Hormone. Heute reden wir ja schon gerne Englisch, damit die Amis das auch kapieren, weil die sind ja unfähig, eine andere Sprache zu lernen, mehrheitlich. Ja, und dann reden wir halt, wir, Englisch finde ich sehr nett. Die freuen sich auch darüber, muss man sagen, sind immerhin dankbar. Wir sagen heute HGH. Das kriegst du, wenn du 6 Stunden gefastet hast. Habt ihr jetzt alle schon. Ihr habt eine ziemlich aufgeräumte Stimmung, wenn ihr mal so reinspürt. Nach 6, 7 Stunden, spätestens 7 Stunden, fängt der Körper an, HGH auszuschütten. Das ist beim Fasten diese aufgeräumte Stimmung. Packen wir es an, nehmen wir das Leben in den Griff, packen wir die heißen Eisen an, gehen wir zum positiven Angriff über. Das Leben in Angriff zu nehmen, ist ja eine schöne Sache, eine schöne Haltung. Also diesbezüglich ist das eine gute Möglichkeit. Deswegen mache ich immer Kurzzeitfasten, seit 40 Jahren schon. Ja, das hat bei mir mit dem Gluten zu tun und hat sich so ergeben, hat man schon drüber geredet. Müsst ihr mal schauen, wie das für euch ist. Wenn ihr morgens einen furchtbaren Hunger habt, dann ist das für euch nicht richtig. Dann müsst ihr am Morgen essen. Ist ja kein Problem. Und mittags das letzte Mal. Dann hast du immer noch Kurzzeitfasten. Ja, das müsste für mein Gefühl bei Alzheimer und Herzproblemen und so gemacht werden. Du kannst dann eben diese langen Fastenzeiten haben. Ja, du musst nicht 1,23 machen, du kannst auch 8,16 machen. Ja, selbst 12,12 ist für viele Amerikaner schon ein Segen, weil die fressen ja die ganze Zeit, wenn sie wach sind. Mehrheitlich, da werden auch so beworben. Ne? Wir haben ja diese Snacks gar nicht. Das ist ja, Snack ist ja schon ein amerikanischer Ausdruck. Das war bei uns gar nicht üblich, permanent zu futtern. Ja, also, ich weiß noch, so wie ich im Bauernhof gearbeitet habe, Kartoffelklauben, da ging es um 6 Uhr los, da hast du gar nicht groß gefrühstückt. Und dann gab es um 9 so ein dickes Brot, da war eine Wurstscheibe drauf leider und eine Flasche, nicht Limonade kann man gar nicht sagen, aber es war so rotes Wasser, sagen wir mal. Das war's. Und dann gab's bis Mittag nichts. Also das ist auch neu und das ist ganz schlecht für uns. Und bei solchen Krankheitsbildern wäre das auch ganz verkehrt, weil das ja praktisch immer Kohlenhydrat-Snacks sind. Klar gibt es schon inzwischen auch solche Riegel, die sehr viel Eiweiß enthalten und so. Aber in dieser Situation müsste man da konsequent sein, bei Krebs genauso konsequent. Einfach gar keine raffinierten Kohlenhydrate und nur wenige aus dem Gemüse. Das wäre möglich und gut. Und dann, was kann man weiter tun? Also man könnte sich bewegen. Bewegen ist wirklich was Sinnvolles und Wesentliches. Das müssen wir immer tun. Ja, also ihr habt ja heute schon Yoga gemacht, hoffe ich mal. Ich war schon schwimmen. Das ist eine sinnvolle Sache. Ja, es muss gar nicht so lang sein. Wenn du fit werden willst, musst du eine halbe Stunde machen. Das schon. Aber wenn du einfach eine Fitness erhalten willst, das System in Bewegung halten, lieber ein paar Mal bei diesem heißen Wetter. Ja, gehe ich da sicher 5, 6, 7 Mal raus, schwimme ich ein paar so Längen da in dem größeren Teich, zwischen rein Kneipen. Das ist ein Gefäßtraining, haben wir schon gesagt, der besten Art. Gefäßtraining wäre natürlich auch bei dieser ganzen Demenzgeschichte unheimlich wichtig, weil die zweithäufigste ist die vaskuläre Demenz. Ja, also auch die müsste bearbeitet werden und kann so bearbeitet werden. Ja, also da gibt es wirklich viele, viele schöne Möglichkeiten. Und die Hauptmöglichkeit ist aus meiner Sicht immer schauen, was ist denn dahinter? Wir hatten das schon angesprochen, Vergessen. Ja, das große Vergessen. Also da vergisst jemand etwas. Besser wäre, er würde es verarbeiten und es dann loszulassen. Das wäre die Aufgabe. Ja, die ganzen Alterssymptome gehen ja auch in diese Richtung. Ja, da werden dem alten Herrn die Arme zu kurz zum Zeitung lesen. Ja, der soll auch keine Zeitung mehr lesen. Das Tagesgeschehen geht den gar nichts mehr an. Der soll mal den Überblick gewinnen, das Langfristige. Ja? Diese Altersweitsichtigkeit, was ist denn da? Das Kurz, alles Nahe wird ihm weggenommen. Und der Überblick, der kommt, ja, der bleibt. Der kann dann nur noch den Überblick gewinnen. Das müsste der auch mal. Ja? Alle alten Männer, die vom Krieg erzählen und das verherrlichen, haben ja sowieso einen Dachschaden, sind eine Pest für unsere Gesellschaft. Ja? Es wäre doch naheliegend, dass alte Männer der Jugend erzählen, wie grauenhaft Krieg ist. Aber können die nicht, weil das einzige Spannende und Lebendige in deren Leben war der Krieg. Das ist oft so. Ja, also da wäre für uns schon auch der Hinweis drin, unser Leben müsste spannend sein, das müsste erfüllt sein. Ja, dass wir nicht schwere Schicksalsschläge brauchen, um lebendig zu werden. Das ist bei den meisten Leuten so. Die wachen auf mit dem zweiten Herzinfarkt, mit der Krebsdiagnose. Und dann aber richtig, hoffentlich. Aber die Mehrheit, ehrlich gesagt, nicht. Die Mehrheit wacht auch da noch gar nicht auf. Also da kann man sehen, machst du mal zu?
Fließend. Hm?
bis der Traktor weg ist. Die Mehrheit wacht da noch gar nicht auf. Da kann man natürlich dran sehen, wie sehr wir sozusagen reingeholt worden sind in so dieses Systemdenken. Krieg ist, hat Machiavelli gesagt, die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Aber nur für schwachsinnige Politiker gilt es. Ja, alle anderen müssten kapiert haben, Krieg ist einfach die Bankrotterklärung. Das soll der alte Mann auch mal kapieren. Ja, der soll nicht mehr schwärmen vom Krieg. Und sein Gedächtnis geht ja auch in diese Richtung. Kurzzeitgedächtnis fällt ihm aus. Er kommt an im Krämerladen, weiß überhaupt nicht mehr, was er kaufen sollte. Erzählt dann wieder die Geschichte vom Krieg. Die sollte er auch endlich verarbeiten. Da müssten wir widersprechen. Ja? Und einfach ganz konkret sagen, bitte hören Sie auf mit dieser Kriegspropaganda. Ist ja tragisch, wenn Sie Ihr Leben so versaut haben. Könnten Sie aufhören damit, die Leben anderer zu beschädigen? Krieg ist das Grauenhafteste. Ich hatte einen Großvater und einen Vater, die haben das auch kapiert. Die haben da gelitten dran. Das steht Ihnen bevor. Schauen Sie mal, lesen Sie mal Bücher drüber. Ja? Dass Ihr anderes Leben so langweilig war, dass nichts zum Erzählen ist, das ist tragisch. Aber Ihre Tragik, das muss doch nicht zur Tragik der anderen werden. Also sind Sie froh, dass Sie nur noch das Langzeitgedächtnis haben. Da können Sie sich mal endlich auseinandersetzen damit. Aber du musst es auch nicht kriegen, dieses Symptom. Ist überhaupt nicht notwendig. Du musst auch diesen Gedächtnisverlust nicht bekommen. Und diese ganzen anderen Alterssymptome, alle deutbar. Und was ist beim Alzheimer? Worum geht's da? Wo? Wieder um die Wahl, die wir immer haben. Wollen wir ein großes, weites Herz der Liebe kriegen oder ein großes, physisch weites Herz der Herzinsuffizienz? Das ist die Wahl, die wir haben. Ich würde mich da eindeutig entscheiden für das große Herz der Liebe. Und ich glaube, das muss man als Arzt auch raten, weil Herzinsuffizienz ist echt kein Spaß. Das gilt bei allem. Will ich wachsen? Das muss ich sowieso. Dann sollte ich mir eine Ebene suchen, wo das Sinn macht. Bewusstseinswachstum, seelisches Wachstum, soziales Wachstum. Und nicht gerade Krebswachstum, das macht einfach keinen Sinn. Körperliches Wachstum macht keinen Sinn mehr nach der Adoleszenz. Und was ist dann beim Alzheimer? Da haben wir die Wahl zwischen kindisch werden, weil das wird der Alzheimer-Patient, oder wieder zu werden wie die Kinder, das wäre der christliche Auftrag. Zu Deutsch das innere Kind entwickeln, wieder am Leben beteiligen, die großen staunenden Augen des kleinen Prinzen entwickeln. Ja, der staunt über diese Welt. Und alles ist ein Wunder und wundervoll. Diese Möglichkeit haben wir ja. Ja, dieses innere Kind zu beteiligen, das Leben spielerisch nehmen. Lila, das kosmische Spiel, sagen die Inder dazu. Also wir könnten wunderbar spielen und das Leben spielerisch genießen. Das hier, so eine Woche, ist eine Spielwiese, auf der wir neu spielen lernen können und auch neue Muster aufbauen, während wir die alten durchschauen. Das wäre die Chance. Und was immer da kindlich geht, ist so angenehm. Ja, so Yoga. Wenn du Yoga so machst, jetzt muss ich. Und oh, das soll gesund sein. Das zieht. Da wird ja nichts. Wenn du spielerisch da dran gehst und sagst, okay, jetzt lerne ich mal ein paar Bewegungen, die noch gar nicht in meinem Repertoire sind. Dann kannst du spielerisch Spaß haben daran. Ist so bei allen Sachen so. Eine Bergtour, ich meine, da ist doch jedem hoffentlich klar, der Weg ist das Ziel. Wenn du nur auf den Gipfel willst, dann hast du überhaupt nichts von diesem Weg. Und der Weg ist schon so schön. Und am Rückweg hast du nochmal einen neuen Weg. Ne? Du siehst die Welt völlig anders auf dem Rückweg. Ja, wenn ihr die Klamm geht, macht einen anderen Rückweg, was sinnvoll ist. Aber ihr könntet auch durch die Klamm zurückgehen. Das ist viel schwieriger als rauf, empfehle ich jetzt nicht für alle, aber du würdest eine ganz andere Perspektive von dieser wunderbaren Klamm, Svetituch, haben. Und du könntest Grenzen überschreiten. Ne? Du musst nämlich von der Steiermark, Österreich, nach Slowenien gehen dabei und so weiter. Grenzüberschreitung ist immer gesund. Jede Schwellenübertritt, ne? Machen Buddhisten dann ein Schwellenritual. Katholiken nehmen Weihwasser. Wäre ganz schön. Du gehst in einen neuen Raum mit neuen Möglichkeiten. Wenn man das mit Achtsamkeit macht, wäre das schön. Von Kindern könnten wir da viel lernen. Ja, mit welchem Spaß die an Dinge drangehen. Wie sehr die immer dazu neigen, in den Augenblick einzutauchen, könnten wir auch wieder tun. Das wäre ganz wichtig, bei der Arbeit in den Augenblick eintauchen. Dann wird die gelingen, dann macht die Freude. So, also wir hätten eine Fülle von schönen Hinweisen und umso früher wir die ins Leben integrieren, umso besser ist es. Du musst nicht warten, bis die Alzheimer-Symptome kommen. Du kannst gerade so weiter tun. Immer mal wieder fasten, die Ernährung dann ketogen weiterführen, solche Phasen ins Leben einbauen. und dich bewegen, geistig, seelisch, körperlich, gehört alles zusammen. Merkt ihr ja auch, wenn ihr euch regelmäßig körperlich bewegt, also Waldlauf, wunderbar, Waldbaden, ihr lauft vielleicht noch barfuß, habt ihr schon drei Synergien und dann kommt eine tolle Hirndurchblutung dazu. Ja, beim Waldlauf hast du plötzlich viele Ideen oder ich beim Schwimmen. Ich würde ja auch gar nicht ein Handy mitnehmen und draufreden, sondern wenn sie gut sind, die Ideen, kommen sie wieder, dann bleiben sie, da muss man nicht Sorge haben. In diesem Sinne hoffe ich, mit dem zweiten Teil euch da Hoffnung gemacht zu haben. Niemand muss Alzheimer kriegen, das kann man wunderbar vorbeugen. Wenn man einfach nicht will, kann man immer noch sich daran erinnern, wenn es dann losgeht, ich kann jetzt noch was machen. Umso früher, umso besser natürlich. Und nirgendwo ist Vorbeugung so notwendig wie bei den neurodegenerativen Krankheitsbildern und bei Krebs und Herzproblemen. Ja? Gut, anderen können wir uns morgen ja oder weiterhin im Laufe der Woche noch beschäftigen. Jetzt danke ich mal für eure Aufmerksamkeit zu dem Thema inneres Kind. Vielen Dank. Dankeschön.